Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FemTalk. Wir freuen uns sehr. Mein Name ist Emma Wilding und ich spreche heute wieder mit Dr. Susanne Skribot-Schandl. Sie ist Allgemeinmedizinerin, Kinderärztin und Psychotherapeutin und darum wird es heute auch gehen. Wir möchten nämlich ein bisschen den Zusammenhang von Hormonen und psychischen Erkrankungen oder auch den Zusammenhang mit der Therapie besprechen und darüber freue ich mich.
Ich freue mich schon seit Wochen auf diese Folge.
Sehr gut. Ich glaube, wir gehen direkt in medias res. Meine erste Frage ist, wie kamst du überhaupt zur Psychotherapie? Ich meine, das Medizinstudium ist schon anspruchsvoll genug, würde ich sagen. Dachtest du dir da einfach, das brauchst du auch noch?
Ja, das war dann eigentlich relativ früh klar, schon im Studium. Ich habe so Anamnesegruppen gemacht und wo wir dann eben auch Gespräche mit Patienten geführt haben, wo ich dann gemerkt habe, dass mir das eigentlich sehr gut gefällt und liegt. Und deswegen habe ich dann sehr früh angefangen mit meiner Psychotherapieausbildung. Also 1991, da war ich noch im Studium und war dann, glaube ich, irgendwie 95 fertig. Und ja, und seither bin ich Psychotherapeutin. Und so bin ich zu dieser Thematik gekommen.
Sehr toll. Vielleicht mal zu einer ganz grundsätzlichen Frage. Wie entstehen psychische Erkrankungen, beziehungsweise wie würde man sie strukturieren? Wie ordnet man psychische Erkrankungen ein? Könntest du uns da vielleicht so ein bisschen einen Einblick geben?
Ja, also es geht eher darum, was hat man bisher für Vorstellungen, wie psychische Erkrankungen entstehen. Und da gibt's das sogenannte biopsychosoziale Modell. Also das heißt biologisch von der Genetik, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, es gibt Familien, wo vermehrt Depressionen auftreten, wo vermehrt Schizophrenien auftreten. Das heißt, diese Komponente ist ein möglicher Faktor, wie eine psychische Erkrankung entsteht. Das andere sind natürlich auch persönliche Temperamentsfaktoren, die man mitbringt, wie man von der Art ist, wie man Dinge verarbeitet, ob man da eher eine depressive Persönlichkeitsstruktur hat oder eher eine zwanghafte oder, ja. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt. Und das andere ist natürlich dann auch, wie wir aufwachsen und was wir in diesem Aufwachsen erleben, wie liebevoll wir gehalten und getragen werden in unseren Familien, welche Beziehungserlebnisse wir haben und da natürlich dann auch, welche Traumatisierungen man erlebt und was man da so ins Leben mitnimmt. Und das alles ist dann bestimmend für die Entstehung von psychischen Erkrankungen.
Jetzt würde man sagen, gibt es so zwei Pfeiler. Das ist Punkt eins mal die Psychotherapie oder dann eben Medikamente, Psychopharmaka, um solche Krankheitsbilder oder weiß ich gar nicht mehr, ob man das so sagen darf, aber Tendenzen zu behandeln. Jetzt bist du ja aber auch Hormonexpertin und genau darum soll es heute gehen. Was für einen Einfluss haben denn die Hormone auf unsere psychische Gesundheit?
Da muss ich natürlich gleich sagen, die Hormontherapie ist jetzt das Missing Link, das mir bisher gefehlt hat, weil, wie gesagt, ich habe es ja anfangs schon erwähnt, dass ich schon so lange Psychotherapeutin bin, so viele Jahre, wo ich Kinder und Jugendliche behandelt habe mit Essstörungen, mit Selbstverletzungen, mit Suizidalität, wo ich die Mütter einerseits in der Schwangerschaft behandelt habe, aber auch nach der Geburt, aber auch jetzt Menschen sehe in ihrer Lebensmitte mit all den verschiedenen Fragen, die sich da stellen. Und da muss ich natürlich sagen, durch die Hormontherapie kommt jetzt hier ein Baustein dazu, wo ich das Gefühl habe, das hätte ich gern schon viel früher gewusst, weil das einen enormen Einfluss auf die Psyche hat. Ja, das heißt, es beeinflusst die Stimmung, die Emotionen, wie glücklich wir sind, wie aktiv wir sind, wie unser Antrieb ist, also sprich, wie gut kann man aufstehen, wie ist unser Schlaf-Wach-Rhythmus. Also das hat ganz einen riesigen Einfluss. Und für mich ist es halt ganz wichtig, ich sehe das ein bisschen wie so ein Baukastensystem. Die Psychotherapie ist ganz wichtig und sehr hilfreich. Die Psychopharmaka sind das ebenfalls und es gibt Patienten, die brauchen natürlich diese Medikamente, aber bei manchen Menschen in der Diagnostik könnte man vielleicht zuerst den Hormonstatus anschauen, bevor sie einfach so Psychopharmaka bekommen. Weil viele meiner Patientinnen, und da muss ich sagen, das sind besonders oft Frauen, die zum Hausarzt gehen und sagen, irgendwie geht's mir nicht so gut, kriegen ganz schnell ein Antidepressivum, ohne dass viel angeschaut wird, ohne dass eine Diagnostik bei den Hormonen gemacht wird. Und einen Hormonstatus zu machen, wäre für mich in der Diagnostik psychischer Erkrankung so, dass man sagt, das müsste ein Standardverfahren sein, dass man das unbedingt machen muss. Weil da kann man so viel verändern, weil wenn die Hormonlage schlecht ist und man einen sehr starken Hormonmangel hat, dann kann auch der Mensch nicht gesund werden. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt in der Diagnostik, den ich sehr wichtig finden würde, wenn man das verändert.
Das ist ja sehr spannend. Da hätte ich gleich mal zwei Fragen dazu. Nämlich zum einen, könnte dann theoretisch eine hormonelle Behandlung Medikamente ersetzen? Beziehungsweise die Psychotherapie ersetzen? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokant gefragt. Aber ich meine, wenn das der Auslöser wäre, würde das etwas bringen?
Ich möchte es vielleicht ein bisschen umdrehen. Es geht ja dann darum, also wenn ich jetzt an Patienten denke, die ich gesehen habe, dass die Hormonlage oft so schwierig ist oder so viele Hormone fehlen, dass wenn man das dann behandelt, dass der Patient erst dann auch Psychotherapie machen kann. Also ich als Psychotherapeutin, als Langjährige und viele meiner Kollegen wissen, dass wir dann oft Patienten sehen, wo man sagt, der ist in so einem schwierigen Zustand, dass er gar nicht psychotherapiefähig ist. Also das heißt, die Fähigkeit, über mich nachzudenken, über mich zu reflektieren, an mir zu arbeiten, da brauche ich auch eine gewisse Kraft und Energie. Und die hat man manchmal nicht. Und deswegen ist es eben umgekehrt, dass ich sage, wenn ich da die Hormone ausgleiche und eine Hormontherapie mache, dann kann der Patient dann eben eine Therapie machen, die dann viel besser läuft. Auf der anderen Seite, weil du das angesprochen hast wegen der Psychopharmaka, das ist natürlich schon klar. Einerseits habe ich schon Patienten gesehen, die auch Medikamente absetzen konnten. Aber es gibt natürlich auch Krankheitsbilder, schwere Krankheitsbilder wie schwere Depressionen, die über viele Jahre bestehen oder im Rahmen einer Schizophrenie, so dass man sagt, okay, natürlich braucht er auch die Psychopharmaka, aber man kann durch die Hormontherapie seine Lebensqualität vielleicht deutlich verbessern. Und deswegen sage ich, es ist wie ein Baukastensystem, wo etwas dazukommt, um den Zustand des Patienten zu verbessern. Aber es ist ein ganz wichtiger. Also den nicht mitzudenken, ist für mich eigentlich nicht mehr vorstellbar.
Ja, sehr spannend. Dann vielleicht direkt zu meiner zweiten Frage. Wenn Hormone so einen großen Einfluss auf unsere psychische Gesundheit haben, gibt es bestimmte Krankheitsbilder, die vielleicht in speziellen Lebensphasen entstehen? Also ich denke da vielleicht an die Pubertät oder eben an die Menopause, wo es eben hormonelle Umschwünge gibt. Kennt man da irgendwelche Tendenzen?
Also im Prinzip ist es ja so, dass gewisse psychische Erkrankungen auch in gewissen Lebensaltern auftreten. Also man weiß, dass die eine Häufung auf jeden Fall in der Pubertät stattfindet und auch in der Menopause. Und das sind hormonelle Umbruchssituationen und also eben die Entstehung von Psychosen bei Jugendlichen ist ganz klar, das ist mit 14, 15, 16 ein ganz typisches Erkrankungsalter, ja, auch eben Selbstverletzungen, Depressionen, Angststörungen, also das alles tritt in diesem Alter auf. Und es gibt jetzt, ich habe heute habe ich das gelesen, eine Studie in der Perimenopause, dass die Frauen ein 40-prozentig höheres Risiko haben, eine Depression zu bekommen. Ja, also da ist natürlich schon der Schluss naheliegend, dass die Hormone hier natürlich mit eine Rolle spielen. Das würde ich auf jeden Fall bejahen.
Vielleicht ganz praxisbezogen, wie kann man sich so einen Hormontest vorstellen? Also wie funktioniert das, wie läuft das ab, wo kann ich das machen?
Ja, also die Patienten, die zu mir kommen, also das eine ist, dass man natürlich eine Blutuntersuchung macht, weil wir schauen uns natürlich allgemein auch alle anderen medizinischen Werte an. Das ist ja ganz wichtig. Hierbei darf man nicht vergessen, die ganzen Spurenelemente, die Vitamine, das ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt. Da sehe ich in letzter Zeit auch öfter zum Beispiel einen enormen Folsäuremangel oder Selenmangel, Vitamin D-Mangel sowieso. Also das sind schon wichtige Dinge, dass man sich das auch anschaut. Und dann würde man einen Speicheltest machen. Speicheltest deswegen, weil man die aktive Form der Hormone da nachweisen kann. In diesem Speicheltest sind verschiedene Hormone, die man sich anschaut, also verschiedene Östrogene, das Testosteron, das Progesteron und dann zwei Nebennierenrindenhormone, das DHEA und das Cortisol. Das schaut man sich an. Und dann besprechen wir gemeinsam den Befund und danach wählt man dann die Therapieform aus. Da gibt's verschiedene Möglichkeiten, wie man das applizieren kann. Das eine wäre, dass man Cremen hat. Das heißt, man gibt das transdermal, das wird auf die Haut aufgetragen. Das hat den großen Vorteil, dass man das sehr niedrig dosieren kann, ja, weil über die Haut wird das sehr gut aufgenommen. Das ist eine mikronisierte Form der Hormone. Das heißt, es wird in ganz kleinste Teilchen aufgeteilt und damit nimmt man möglichst viel von diesem Hormon auf. Genau, und dann gibt's die Möglichkeit, dann hat man auch so wie so Notfallmedikamente. Da kommt dann das Progesteron ins Spiel. Da gibt es zum Beispiel Nasensprays. Das heißt, da gebe ich so wie einen, verwende ich wie einen normalen Nasenspray, wenn ich zum Beispiel eine Panikattacke spüre. Und dann kann ich das geben. Das heißt, ich merke, aha, es geht mir nicht so gut. Und dann kann ich das in die Nase sprühen. Und das wirkt sehr schnell. Über die Schleimhäute in der Nase wirkt das auf die GABA-Rezeptoren im Gehirn. Und das in 3-4 Minuten merke ich das schon. Das Progesteron selber ist ja auch angstlösend. Das heißt, bei den Angstpatienten oder eben Panikattacken, aber auch zum Beispiel bei Selbstverletzungen wirkt das unfassbar gut, dass man dann eine sehr schnelle Wirkung hat, die entspannend ist.
Du hast jetzt gerade so ein paar Krankheitsbilder erwähnt. Mit welchen Erkrankungen könnte man denn jetzt eigentlich zu dir kommen? Deckst du alles ab, beziehungsweise kann Hormontherapie bei allem helfen oder wann ist es sinnvoll?
Also prinzipiell kann man mit allen psychischen Erkrankungen zu mir kommen. Es geht immer nur um die Gewichtung, wer eher mehr auch Psychopharmaka braucht und wie viel da die Hormone eine Rolle spielen. Und bei manchen Erkrankungen könnte es vielleicht besser funktionieren oder gibt's bessere Erfolge. Aber im Prinzip sind das klassischerweise die Angstpatienten, Panikstörungen, natürlich auch die Depressionen, aber auch Patienten mit einer Schizophrenie könnten davon profitieren. Also ich kenne zwei Psychiater, nein, eigentlich drei, die damit arbeiten und sehr erfolgreich damit arbeiten, weil es geht immer um die Lebensqualität des Patienten. Weil klar ist, für diese Patienten mit einer schwereren psychiatrischen Erkrankung ist klar, dass diese Erkrankung nicht weggeht. Aber ich kann die Lebensqualität verbessern. Und das andere, das möchte ich vielleicht nochmal jetzt auch ein Beispiel anführen. Ich mische da jetzt so ein bisschen Patienten, die kommen und sagen, ja, ich nehme schon so und so lange ein Antidepressivum, aber eigentlich hilft mir das nicht so recht. Bei anderen Patienten irgendwie, ich bin so müde, ich weiß nicht, ich gehe dorthin zu verschiedenen Ärzten. Und dann machen wir einen Hormonstatus und in dem Fall haben die Patienten ganz niedrige Cortisol und ganz niedrige DHEA-Werte. Und wenn man so niedrige Werte hat, dann ist man einfach depressiv. Da kann man nicht mehr aufstehen, man ist auch nicht mehr lustig, man hat auch keinen Appetit, ja. Und wenn man das dann behandelt, dann kann es dem Patienten nach 2-3 Monaten, das dauert schon eine Zeit lang, bis man da diesen massiven Mangel wieder ausgleicht, dann kann es ihm schon viel besser gehen und es kann auch passieren, dass diese Patientin überhaupt keine Antidepressiva braucht. Und das nicht zu machen, das ist eine Katastrophe.
Du hast jetzt auch schon öfter erwähnt, das Cortisol. Das ist ja spannend, weil das ja, glaube ich, eigentlich einen relativ schlechten Ruf hat. Also Cortisol lässt einen, also hohes Cortisol lässt einen nicht gut schlafen, man wird dick im Gesicht und was auch immer. Also es ist ja eigentlich eher negativ behaftet. Wie ist denn das mit dem Cortisol? Was passiert, wenn man zu wenig Cortisol hat? Also das haben wir jetzt gerade schon besprochen, aber auch was passiert, wenn man zu viel davon hat und was für eine Rolle spielt Cortisol im Grundsatz in diesem Zusammenhang?
Also das Cortisol taucht immer als das böse Cortisol auf. Und man muss dann sagen, das Cortisol ist ein überlebenswichtiges Hormon. Ohne dieses Hormon könnten wir nicht überleben. Das heißt, wir brauchen, das ist auch unser Aktivitätshormon. Der Körper würde sich jetzt, wenn er einen Hormonmangel hat, immer fürs Cortisol entscheiden, weil das braucht er. Ohne dem geht gar nichts. Und das ist wichtig, dass man das auch mal weiß und das ein bisschen aus der Ecke des Bösen herausholt, weil eben, wenn man dann zu viel hat, das heißt, wenn da ein sehr großer Stresslevel besteht, dann kann es eben passieren, dass man sagt, okay, ich nehme zu, ich kann nicht schlafen, ich bin sehr gestresst. Das kann natürlich sein. Aber eben das Umgekehrte, wenn es ganz niedrig ist, dann kann das so niedrig sein, dass wir fast nicht aufstehen können. Und das ist schon etwas, was Patienten auch immer wieder mal beschreiben, dass sie sagen, boah, ich kann in der Früh, ich stehe kurz auf und dann trinke ich mir was, dann habe ich das Gefühl, ich muss mich eigentlich schon wieder hinlegen. Ja, also das ist schon so ein bisschen der Ruf des schlechten Cortisols, der stimmt überhaupt nicht. Was ich in dem Zusammenhang vielleicht sagen möchte, ist überhaupt die Stresskaskade. Da ist ganz wichtig, wenn normalerweise wir in irgendeine Gefahrensituation kommen, also wo man sagt, keine Ahnung, ich habe irgendwas vergessen und muss das jetzt unbedingt in der nächsten halben Stunde erledigen, dann kommen wir in eine Stresssituation, wo wir ganz wach sind, wir sind ganz konzentriert, das Herz schlägt so ein bisschen schneller, Blutzucker wird zur Verfügung gestellt, also der Körper weiß, jetzt muss ich leisten. Ja? Im Normalfall ist es so, dass diese Stressreaktion dann wieder natürlich beendet wird und man wieder in eine Entspannung kommt. Und es kann aber eben sein, wenn wir durch Arbeit, private Situationen, Pflege von Angehörigen, Kinder, verschiedene Dinge, kann das sein, dass wir dann in einen Dauerstress kommen und diese Erholungsphasen gar nicht mehr da sind. Und der Körper hat permanent das Gefühl, boah, ich muss mich anstrengen. Und dann kommt ja auch so das Gefühl, was man irgendwie kennt, ach, das halte ich schon aus, ach, das geht schon. Und das, man gewöhnt sich dann auch dran. Und dann steigt das Cortisol immer weiter an. Der Körper denkt sich, ich muss wahnsinnig produzieren. Das macht er auch, aber irgendwann einmal kann er nicht mehr. Und dann beginnt das Cortisol abzufallen und auch das DHEA, das ist so der Gegenspieler vom Cortisol, eigentlich ein Entspannungshormon, das auch gut ist für die Stimmung. Und dieses Hormon sinkt dann auch ab. Und wenn die beiden dann absinken, dann hat man wirklich ein Problem. Weil dann würde man, also wenn das sehr niedrig ist, würde man klassischerweise dazu sagen, man ist im Burnout. Ja, das ist einfach wichtig, dass man diese Stresskaskade kennt, dass eben das Cortisol zuerst ansteigt und dann eben am Ende des Stresslevels ganz stark abfallen kann.
Das ist auch sehr interessant. Ich habe ein sehr bildhaftes Beispiel letztens gehört, nämlich dieses Glas Wasser zum Beispiel ist eigentlich überhaupt nicht schwer, wenn ich es jetzt für 5 Minuten halte. Aber umso länger ich es halte, irgendwann mal wird sogar dieses leichte Glas quasi total schwer. Und das kann man sich eigentlich genauso vorstellen. Umso länger man Stress hält, umso länger man sagt, ich halte es schon aus, das ist ja nicht so schlimm, umso schwerer wird es und umso mehr belastet das auch den Körper. Das ist natürlich Wahnsinn.
Was mir noch eingefallen ist bezüglich des Cortisols, es wirkt ja dann auch neurotoxisch. Das habe ich ganz spannend gefunden. Also wie wenn es die Neuronen, wie wenn da was durchbrennt. Das ist eine. Es schädigt unser Gehirn. Und da ist eben das DHEA der Gegenspieler und schützt unseren Körper eigentlich davor. Aber das führt dann dazu, dieses Durchbrennen der Neuronen, dass man von der Merkfähigkeit und von der Gedächtnisleistung schwächer wird. Und das finde ich auch nochmal ganz spannend, das kennt man ja von sich selber, wenn man sehr gestresst ist, man dann irgendwann das Gefühl hat, ich vergesse alles, ich kenne mich irgendwie nicht mehr aus oder man ist dann fast ein bisschen verwirrt. Und da ist wichtig, diese Entwicklung ist reversibel. Also das ist auch natürlich toll, unser Gehirn kann das wieder gut machen, aber das braucht dann länger, nämlich eine längere Erholung.
Es gibt ja diese Hustle Culture so quasi, dass man sagt, weil Jan nickt schon.
Super, weißt du, danke. Das ist wieder andere Generation, was? Wie?
Und Hustle Culture bedeutet ja eigentlich einfach nur so viel wie, du musst mehr leisten und umso mehr du leistest, umso mehr wirst du erreichen und so weiter. Aber dass man eigentlich sagt, dass wenn man seinem Körper keine Pausen gönnt, dass egal wie intelligent du bist, am Ende des Tages zerstörst du dich selbst ein bisschen damit und auch deine Intelligenz, die dich weiterbringt.
Ja.
Also so nach dem Motto, Pause machen.
Ja, absolut, absolut, ja.
Ja. Ja. Jetzt haben wir gerade schon ganz viel über das Cortisol geredet, aber ich kann mich erinnern, dass du gerade über das DHEA gesprochen hast, das ja auch eine schützende Funktion hat gegenüber dem Cortisol. Gibt es zudem noch mehr zu sagen? Das klingt recht spannend.
Ja, das DHEA hat eine ganz wichtige Funktion und ist ein bisschen ein unterschätztes Hormon, muss man sagen. Weil ich weiß aus meinen Therapien, dass das DHEA oft erniedrigt ist bei Patienten, die Traumatisierungen in ihrer Geschichte erlebt haben. Das können ganz verschiedene Dinge sein. Das kann sein, dass jemand gestorben ist oder dass zum Beispiel auch mein Hund gestorben ist, dass jemand krank ist, dass ich Mobbing in der Schule erlebt habe, dass ich Armut erlebt habe. Also das ist ganz wichtig, dass man das sieht, weil da kann der Cortisolspiegel durchaus im mittleren Normbereich sein, aber das DHEA sehr niedrig. Und das ist ganz wichtig, dass man das weiß, dass man hier etwas machen kann und dass das für viele ein Gamechanger ist, wenn ich das gebe.
Jetzt möchte ich eigentlich noch gerne ein Hormon erwähnen, das ich besonders spannend finde. Ich komme ja quasi aus der Ecke der Ernährungswissenschaften. Und das Serotonin, unser Glückshormon, wird ja zu über 90% im Darm synthetisiert, also hergestellt. Und das bedeutet, du hast vorhin schon erwähnt, Umweltfaktoren, wie bin ich aufgewachsen und so weiter. Aber auch, was esse ich, hat einen sehr starken Einfluss darauf, wie wir uns fühlen und auch wie unsere Hormonproduktion funktioniert, in dem Sinne mit dem Serotonin. Welchen Einfluss würdest du sagen, hat auch die Ernährung bei der Therapie von psychischen Erkrankungen?
Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Einfluss, weil muss ich denken, einerseits, wenn ich jetzt eine psychische Erkrankung habe, das heißt, ich bin chronisch gestresst, ich bin depressiv, das hat jetzt einen Einfluss auf die Darmbakterien. Bei den Darmbakterien geht es darum, dass ich gute und nicht so gute Bakterien habe. Und es geht um das Gleichgewicht. Das heißt, da ist die Balance wichtig, wie die im Darm vorhanden ist. Und das beeinflusst, wie die Hormone gebildet werden. Weil zum Beispiel das Serotonin wird zu 90% im Darm gebildet, aber auch andere Hormone, GABA zum Beispiel, Adrenalin, Adrenalin. Das heißt, diese Hormone werden alle im Darm gebildet und wenn die Darmgesundheit nicht vorhanden ist, dann hat das eine massive Auswirkung. Die Ernährung kann ja dazu führen, dass wenn ich mich jetzt nicht ballaststoffreich zum Beispiel ernähre, wenn ich zu wenig Mikronährstoffe zu mir nehme, dann können verschiedene Erkrankungsbilder auftreten im Darm, wenn ich mich nicht richtig ernähre, wo zum Beispiel eine Dysbiose besteht, das heißt, die Balance der Darmbakterien ist nicht gegeben auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Leaky Gut ist eine Darmbarrierestörung, wo dann gewisse Stoffe in die Blutbahn eintreten können und da auch zu Beschwerden führen können und die Nahrung nicht gut und richtig verdaut wird Und das hat wieder einen Einfluss auf die Hormonproduktion. Und deswegen eben, wenn man sich vorstellt, dass 90% des Serotonins im Darm gebildet wird und das nicht gut und ausreichend gebildet werden kann, dann hat das natürlich einen großen Einfluss. Es gibt eine Psychiaterin in Kärnten, die hat dazu ein Buch geschrieben, und zwar heißt das Ernährungspsychiatrie. Und da geht's darum, dass sie darüber spricht, dass Essen glücklich macht, wenn man das Richtige...
Total dabei.
Weil es geht einfach darum, wenn ich das Richtige esse, dann kann es mir auch tatsächlich besser gehen. Und mir ist an diesen Stellen immer wichtig, dass ich sage, ich weiß, dass wenn ich gewisse psychische Erkrankungen habe oder gewisse Medikamente nehmen muss und ich esse dann etwas Gutes, dass die Erkrankung nicht weggeht. Das ist mir immer wichtig, dass man mich da nicht falsch versteht, weil das meine ich nicht. Aber man kann die Lebensqualität deutlich verbessern und man kann sich tatsächlich auch glücklich essen. Das würde ich schon so sehen.
Da bin ich absolut deiner Meinung. Vielleicht ein kleiner Zusatz, auch nur damit man das auch ein bisschen bildlich versteht. Proteine bestehen aus Aminosäuren und Tryptophan ist ja die Vorstufe von Serotonin. Und wenn ich das nicht zuführe, dann habe ich das einfach nicht und kann das nicht produzieren. Genauso wie Kofaktoren wie Magnesium oder B-Vitamine, Folat einfach dazu beitragen, dass diese Prozesse funktionieren. Und Diäten, darüber sprechen wir auch persönlich immer wieder, sind natürlich so eine Sache, aber der Körper ist so komplex und auch das, was wir essen, ist so komplex und es hat alles eine Wirkung. Das heißt, egal was ich zu mir nehme, es wird eine Wirkung haben, egal ob positiv oder negativ. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen.
Ja, und da ist mir auch noch ein ganz essentielles Thema jetzt in der Behandlung der Patienten mit psychischen Erkrankungen, jetzt auch in Krankenhäusern zum Beispiel, ja, dass hier die Ernährung und das Essen dort einfach wirklich nicht gut ist. Und das ist eigentlich auch wirklich eine Katastrophe, weil man könnte so viel machen in der Betreuung dieser Patienten, dass man sagt, man versorgt sie mit einem guten, nährstoffreichen Essen. Das würde einfach auch die Lebensqualität extrem verbessern. Man muss auch sagen, in Kindergärten, in Schulen, in Krankenhäusern ist das Essen schlecht. Und das hat einfach keine gute Auswirkung. Und wir wissen ja auch um die Bedeutung des Essens, der Ernährung, der Nährstoffe und des Darmmikrobioms. Und dann passiert das nicht. Das finde ich wirklich schlimm. Das macht mich betroffen und es wäre auch leicht zu ändern.
Ja, vor allem, wenn man auch sagen muss, Kinder prägen ja auch ihr ganzes Darmmikrobiom im Kindergarten in dieser ganzen Wachstumsphase. Und wir wissen auch, dass umso vielfältiger wir essen, umso mehr diverse Sachen wir unserem Körper geben, unserem Darm geben, umso besser wird dieses Darmmikrobiom aufgebaut und desto, ja, ich meine, das Immunsystem ist genauso abhängig davon. Also wir sind hier, können wir nochmal in ein ganz eigenes Rabbit Hole tauchen bei einer anderen Folge, aber das ist wirklich maßgeblich.
Ich glaube, da brauchen wir wirklich noch eine eigene Folge. Das ist ein sehr, sehr großes Thema, absolut großes Thema.
Ansonsten vielen Dank für die Einblicke. Ich fand das total spannend. Ich habe ganz viel gelernt und wir hören uns bei der nächsten Folge.
Danke, Emma.
Danke.